Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 11. März 2025. Kommen Sie morgen an meinen Vortrag in Weinfelden. Es gibt vielleicht noch ganz wenige Tickets, aber wirklich nur noch ganz wenige. Sie finden sie auf der Adresse weltwoche.ch/Weinfelden. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, wobei ich mir im Moment nicht mehr so sicher bin, wie sicher denn die Schweiz ist mit unserem politischen Personal, das da wieder auf Anpassungs-, auf Appeasement-Kurs gegenüber der Europäischen Union fährt, die Europäische Union, die im Grunde alles über Bord wirft, wofür sie eigentlich stehen möchte. Frieden, Freiheit, Demokratie, alles nichts mehr wert. Es ist unglaublich, was da passiert. Die EU ist im Begriff, ihre Legitimation zu verlieren. Ihre Glaubwürdigkeit ist ohnehin schon länger dahin. Wir müssen höllisch aufpassen, dass jetzt nicht in dieser aufgewühlten, emotional explosiven Ausgangslage die Schweizer Politiker auch noch durchdrehen. Wir brauchen einen kühlen Kopf, wir brauchen gute Leute auf allen Stufen. Und auch im Bundesrat, da haben wir dann noch Wahlen am 12. März, am Mittwoch. Und da läuft es ja vermutlich jetzt in die ganz falsche Richtung. Interessiert übrigens auch gar niemanden im Moment. Das ist gefährlich. Also die Bundesratswahlen sind sozusagen das Nichtereignis schlechthin. Also es sind da doch ein paar sehr unangenehme, ungemütliche Fakten und Entwicklungen im Gange. In einer Zeit, in der die Schweiz wirklich extrem aufpassen muss, dass sie sich nicht abhanden kommt. Und die Medien sind leider auch keine große Hilfe. Die machen auch mit da in diesem EU-Getöse und beteiligen sich an diesen Fehlinterpretationen der internationalen Lage, einer kompletten Missdeutung dessen, was da draußen passiert. Also für mich ist das wie ein Film, der hier noch einmal abläuft. Corona, Klima, diese Massenpsychosen, die auch auf die Schweiz übergreifen, auf die Schweizer Medien. Und ich kann hier nur beruhigend, therapeutisch einwirken wollen. Leute, beruhigt euch. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der will Frieden schließen mit Russland. Der will da nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Die EU-Europäer, die sind die, die jetzt die Bajonette aufpflanzen, die diesen Krieg ewig weitermachen wollen. Und die EU ist ja politisch komplett gescheitert in der Ukraine. Die ganze Strategie ist hinten und vorne nicht aufgegangen. Und wenn es nach der EU ginge, dann würde man das einfach weiter durchziehen. Sie kennen ja die Definition des klinischen Wahnsinns durch den Nobelpreisträger und Physiker Albert Einstein. Er hat gesagt, wenn du das Gleiche immer und immer wieder machst, in der Hoffnung, dass dann andere Resultate kommen, dann bist du wahnsinnig. Und das ist genau das, was die Europäische Union jetzt versucht. Sie versucht einfach, ihre Politik gegenüber Russland, der Ukraine durchzuziehen, obwohl sie auf der ganzen Linie gescheitert ist. Und anstatt das zuzugeben, verbunkert man sich noch mehr in noch mehr Feindbildern. Nicht nur Putin, auch Trump. Also hier ist wirklich eine Massenpsychose, eine politische Massenpsychose im Gang, die auch auf die Medien übergegriffen hat, auch in der Schweiz. Und deshalb kann ich Sie nur ersuchen, ermahnen, mit größtmöglicher innerer Distanz auch diesen Medienmainstream wieder einmal zur Kenntnis zu nehmen. Sie haben das gleiche Getöse, das gleiche Stahlgewitter, das gleiche Buchstabengewitter wie damals während Corona, während der Klimazeit, diese ganze Greta-Religion, wer erinnert sich noch und wer dagegen war, wer sich da getraut hat, eine andere Meinung zu haben, der wurde gleich weggeputzt. Was lesen wir heute Morgen? Trump und Putin teilen ihre Verachtung offener Gesellschaften, schreibt da der Tagesanzeiger. Ist doch dummes Zeug. Die Verachtung offener Gesellschaften. Da würde ich mir mehr Sorgen machen in der Europäischen Union oder in Deutschland, in Rumänien, wo jetzt gerade eine demokratische Wahl durch Richter ausgehebelt wird. Oder diese permanente Zensur, dieser Kampf gegen die freie Meinungsäußerung mit dem Digital Services Act, DSA in der Europäischen Union. Die deutsche Regierung hat sich das jetzt zu eigen gemacht. In den Sondierungsgesprächen, in diesen Sondierungsabkommen hat Friedrich Merz zusammen mit der SPD verlautbaren lassen, wir müssen jetzt noch entschiedener gegen Desinformation vorgehen. Ich meine, Desinformation, das ist ja der Begriff, den der amerikanische Präsident Donald Trump ausgewählt hat. Er hat gesagt, ich verwende diesen Begriff nicht mehr, weil dort fängt es schon an mit den Fake News. Und das ist so. Wir haben heute ein Problem, dass unsere Regierungen Fake News verbreiten, dass sie falsche Theorien verbreiten, zum Beispiel zu den Ursachen des Ukraine-Kriegs, zu der ganzen Corona-Politik in der Vergangenheit. Hat man denn nichts gelernt? Also mit überschießendem Selbstvertrauen, nicht nur mit noch mehr Wahrheitsansprüchen, gottähnlich, orakelt man sich da jetzt in Stratosphären hoch, bei denen es einem wirklich schwindlig und unheimlich werden kann. Also diese Arroganz der Politiker bei uns, vor allem in Europa, die nimmt immer mehr zu. Und mein Verdacht ist nicht, dass die Schweizer Politiker das eins zu eins übernehmen. Sie machen es zwar auch etwas homöopathisch abgedämpft, aber vor allem müssten wir einfach nicht mitmachen bei dieser Massenpsychose. Das ist das Wichtigste. Abstand halten, ruhig bleiben. Aber ich sehe im Moment die gegenteiligen Entwicklungen. Die Verachtung offener Gesellschaft. Ich meine, wie kann man das einem Donald Trump vorwerfen, wenn er jetzt alles daran setzt, den Staat zurückzufahren, zu deregulieren, die Freiheit nach vorne zu bringen? Das sind gute Tendenzen, das sind Umbrüche, dass er die Agenda seines Vorgängers Joe Biden bekämpft in Sachen Klima, in Sachen Gender, in Sachen Meinungspolizei, dass er versucht, Frieden zu schließen auf der Welt. Das sind doch positive Entwicklungen, dass er die Wirtschaft wieder nach vorne bringen will. Es gibt dann eben auch negative Tendenzen in der Trumpschen Politik. Dazu würde ich die ganze Zolldimension rechnen. Trump hat kürzlich gesagt, er habe großen Respekt vor Ronald Reagan, der sei großartig gewesen, aber von Handel habe er nicht viel verstanden. Ja, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, dass Ronald Reagan von Handel mehr verstanden hat als Donald Trump. Der Ronald Reagan hat nämlich damals die Globalisierung ganz stark, den internationalen Freihandel nach vorne gebracht, und er hat auch dafür gesorgt, dass im Silicon Valley nicht nur Orangen gezüchtet werden, sondern Milliardenkonzerne entstehen konnten. Also das sind schon sehr kühne Aussagen von Trump, aber das reicht jetzt nicht, um ihn da zum Feind der offenen Gesellschaft zu erklären. Bei weitem nicht. Also sie haben hier wirklich eine Fehlinterpretation, vor allem von der linken Seite in den Medien, aber der wird eben zu wenig Widerstand geleistet von rechts, von der bürgerlichen Seite, von den eher bürgerlichen Medien, die eben auch glauben, bei dieser moralisierenden, schlecht gelaunten, ja, etwas Schuhputzer, Schuhabputzer-Allüre da mitmachen zu müssen und den Trump da immer etwas in schiefe Licht zu stellen. Und ja, das führt jetzt halt wieder auch in der Schweiz zu einer Einseitigkeit des Meinungsbilds. Die USA, zum Beispiel in der NZZ lese ich das, die USA kehren zum Isolationismus zurück. Das ist nicht Trumps Idee, sondern der Normalfall. Ich bin nicht so sicher, ob die Amerikaner zum Isolationismus zurückkehren, denn Trump engagiert sich sehr stark in der internationalen Diplomatie. Er sagt zum Beispiel den EU-Europäern, ihr müsst endlich mehr für eure eigene Verteidigung tun. Das ist richtig. Nicht wir Amerikaner holen da immer die Kastanien für euch aus dem Feuer. Das müssen auch die Schweizer lernen. Sie haben sich da auch anstecken lassen von dieser Hängematten-Attitüde in der EU. Oder wenn Trump sagt, wir müssen mit den Russen jetzt in diplomatische Gespräche einsteigen, dann ist er ja viel weniger isolationistisch als sein Vorgänger Joe Biden, der da in der Isolation seiner Washingtoner Sanatoriumsexistenz ab und zu mal ein paar Kraftausdrücke, ein paar Beleidigungen Richtung Moskau abgefeuert hat, sonst aber nichts. Hat ja überhaupt keine Gespräche geführt, hat sich gewissermaßen eingebunkert da im Washingtoner Schützengraben. Also hier kommt man einfach mit diesen simplen Schablonen, mit dieser Banalität, kommt man einfach der Situation nicht bei. Das ist die falsche Deutung, das ist die falsche Auslegung. Trump, in meinen Augen, ist ein geopolitischer Realist, der gemerkt hat, dass die Vereinigten Staaten von Amerika erhebliche Probleme haben, die man lösen muss, bevor man da international in Kriege und als Weltpolizist sich da aufspielend betätigt. Er macht also das, was mir rational erscheint. Ob er alles richtig macht, ob sich das dann so auswirkt, wie er sich das vorstellt, das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber ich glaube, Trumps Politik ist ein Angebot auch an die Europäische Union, an die Schweiz, du, wer da mitmachen will, der ist herzlich eingeladen, aber wenn ihr das nicht mitmachen wollt, dann mache ich es halt ohne euch. Dann bist du halt auch da abgehängt. Und die Europäische Union wird ja jetzt gerade von allen Seiten abgehängt. Sie ist von Russland abgehängt worden, Amerika könnte es abhängen. Und was bekommen wir dann am Schluss, wenn auch noch mit den Chinesen Konflikte entstehen? Bekommen wir dann einfach die Flüchtlinge aus Afrika? Ist das dann sozusagen die Wachstumsperspektive des europäischen Kontinents? Da läuft es einem ja kalt den Rücken hinunter. Wirtschaftliche Zwerge, politische Riesen, warum die Bauern in der Schweiz so einflussreich sind, das sind jetzt Themen im Zusammenhang mit der Bundesratswahl von morgen Mittwoch. Markus Ritter gegen Martin Pfister. Die Linken pushen ja den Martin Pfister und Markus Ritter ist aus seiner ursprünglichen favorisierten Position da jetzt auf den zweiten Platz zurückgefallen. Das zeigt ihnen einfach, das entstellt zur Kenntlichkeit, wie die Mehrheiten ticken im Bundesbern. Es zeigt ihnen auch, dass der Freisinn in seiner ganzen Gespaltenheit, in seiner Schweizvergessenheit, in seiner Neutralitätsmüdigkeit kein verlässlicher Garant mehr der bürgerlichen, der liberal-konservativen Schweiz mehr ist. Darum haben die Freisinnigen auch verloren. Das ist ja historisch. In Solothurn, da ist jetzt die SVP zur stärksten Partei geworden. Und das ist natürlich auch eine Spätfolge dieses Nationalrats und des Wirkens von Kurt Fluri, der ja lange im Nationalrat drin saß und auch als Bürgermeister, als Stadtpräsident von Solothurn da den Mainstream verkörperte. Aber Kurt Fluri war, abgesehen vielleicht von der Energiepolitik, immer ein Linksfreisinniger. Und der Linksfreisinn, der erlebt jetzt eben sein Waterloo. Das kommt bei den Leuten nicht an. Sie haben gemerkt, das ist eine ungute Politik, die da gemacht wird. Und darum geben sie jetzt einer SVP die Stimme. Das sind schon ganz entscheidende Veränderungen. Und sie machen deutlich, dass eben die Parteispitze der FDP, wie wir das am letzten Samstag hier gesagt haben, dass die eben komplett von der Rolle ist, jetzt auch mit ihrem Kriegskurs, mit ihrem EU-Anbiederungskurs, mit ihrem Fabian Molina-Kurs. Da müssen die Freisinnigen raus, sie müssen wieder zurück zu ihrer liberal-konservativen Stimmung, zu ihrer liberal-konservativen Programmatik, die sie früher ja einmal gehabt haben. Dann ist mir aufgefallen, ein Interview, das ich heute Morgen gelesen habe mit einem Exponenten, mit dem Präsidenten, glaube ich, der Linkspartei in Deutschland. Was hat die deutsche Linkspartei gegen Milliardäre? Und die Antwort davon Jan van Aken lautet, niemand arbeitet so hart, dass er eine Million in der Stunde verdient hätte, sagt der Parteichef. Ja, in der Tat, von Arbeit wird man auch nicht reich. Er versteht gar nicht, um was es geht. Arbeit macht nicht reich, aber Leistung macht reich. Und vor allem die Leistung, die man in den Augen anderer erbringt. Ich meine, es sind viele der Meinung, sie leisten sehr viel für einen selber. Ja, klar. Aber du musst ja eine Leistung erbringen, die für einen anderen etwas wert ist. Das ist ja die unheimliche zivilisatorische Kraft des Freihandels und der Marktwirtschaft, dass man eben gezwungen wird, an den anderen zu denken. Was kann ich nutzbringend hier in die Gesellschaft hineinstoßen. Wo bin ich nützlich für andere? Nicht nur in der eigenen Wahrnehmung, in der eigenen Blase stecken bleiben, im eigenen Schrebergarten. Und die Linken haben das einfach nicht begriffen. Sie glauben, dass Arbeit allein reich macht oder reich machen sollte. Das ist eine Fehlüberlegung. Man muss leisten. Arbeiten tun noch viele, aber leisten eben zu wenige. Und das ist das Grundproblem unserer Gesellschaft. Darum brauchen wir keine Arbeitsgesellschaft, sondern eine Leistungsgesellschaft. Und zwar eine möglichst offene, in der die Leute eben ihre Dienstleistung, ihre Leistung anbieten können. Und wenn man leistet, dann geht es eben allen besser, sowohl dem, der leistet, wie auch denen, die von der Leistung profitieren. Und es ist schön, dass Sie an dieser Wortwahl erkennen, dass eben die Grundlagenirrtümer der Linken sehr, sehr tief reichen und sehr früh anfangen. Kein Künstler mehr, kein Frontsoldat, der ukrainische Nationaldichter Serhij Zadan verteidigt sein Charkiw oder Charkow, wie das eigentlich heißt. Ich kenne diese Stadt unter dem Namen Charkow, aber jetzt hat man das umbenannt, also hier diesen Sprachennationalismus, den müssen wir jetzt auch mitmachen in den Medien. Und ich habe immer ein ungutes Gefühl dabei, wenn ich das lese, auch in der Weltwoche. Wir müssen das mal überdenken, haben wir uns diese Sprachregelungen da zu eigen gemacht, gewissermaßen das Dudendiktat da der Fremdspracheregelungen. Aber eigentlich ist mir das zuwider, weil die ukrainische Regierung mit der Sprache, mit der Landessprache auch knallharte diskriminierende Politik macht. Das ist ja ein Grund dafür, warum wir seit 2014 einen Bürgerkrieg in der Ukraine haben, den hier gar niemand zur Kenntnis genommen hat, dass eben Kiew die sprachlichen Minderheiten unterdrückt, vor allem die russischen. Und das ist ja in so einem Land ein Verbrechen. Man muss das mal so beim Namen nennen. Das ist wie wenn wir den Westschweizern den Romans verbieten würden, Französisch zu sprechen, oder den Tessinern Italienisch. Also das Sprechen wäre schon noch erlaubt, aber als Amtssprache fällt das weg, kann das nicht mehr existieren im öffentlichen Raum. Also die Medien haben hier eigentlich den Sprachnationalismus der Ukrainer übernommen. Und dieser Seri Zadan, der jetzt da gefeiert wird in einem sehr langen Porträt in der Neuen Zürcher Zeitung, ist der angeblich berühmteste Autor seines Landes. Er hat große Preise gewonnen, er füllt Hallen. Aber mir ist dieser Mann hochgradig suspekt, weil er unter anderem für Texte den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat, für Texte, in denen die Russen als Unrat, als Tiere, als Verbrecher bezeichnet werden. Also eine Nazisprache, die man da geradezu erkennen kann, eine Sprache der totalen Verachtung und der Diskriminierung. Und wieso jemand einen Friedenspreis gewinnen kann bei einer doch, wie es heißt, angesehenen Institution, das entzieht sich komplett meiner Vorstellung, vor allem meinem Verständnis. Also ich kann schon verstehen, warum sie das machen, aber es ist unverständlich, wenn man es am Auftrag dieses Friedenspreises misst. Dann vielleicht aus Schweizer Sicht noch eine Beobachtung Richtung Deutschland. Es haben ja jetzt diese Sondierungsgespräche stattgefunden zwischen dem mutmaßlichen Kanzler Friedrich Merz von der CDU und der SPD. Und es bestätigt sich einfach, dass dieser Friedrich Merz noch machtversessener, ja machtgeiler ist als die Angela Merkel. Der ist offensichtlich bereit, alles über Bord zu werfen, einfach um Kanzler zu werden. Wir sehen das ja jetzt mit diesen gigantischen Schuldenpaketen, die er auf sich nimmt. Das wird dann den Druck auf die Schweiz verstärken. Ja, ihr müsst mehr machen, ihr müsst da, Neutralität geht gar nicht mehr. Roderich Giesewetter hat ja schon mal ein Sperrfeuer lanciert, ein rhetorisches. Ich habe in meiner gestrigen Sendung darüber gesprochen. Übrigens entlarvend, wie er es gesagt hat. Er hat gesagt, die Schweiz hat jetzt die Alternative, entweder auf der richtigen Seite zu stehen oder auf der falschen. Also die Schweiz hat ja gar keine Alternative in den Augen dieses Politikers. Sie kann nur ihre Neutralität aufgeben. Und da sehen Sie, dass eben auch CDU-Exponenten die Demokratie innerlich verabschiedet haben. Sie sind für die Alternativlosigkeit ihrer Position und sie sind so arrogant und sie erfrechen sich jetzt auch, einer Schweiz entsprechende Vorschriften zu machen, ohne dass da auch nur ein laues Lüftchen aus Bern entgegenwehte. Da sind alle auf der Tauchstation. Ich bin vor allem enttäuscht auch über die SVP, die das ganz entschieden zurückweisen müsste. Und man lässt hier die Leute irgendwie allein und man erweckt den Eindruck, als ja, interessiere das einen nicht so sehr, halte man sich zurück und dann lässt man eben diesen sehr überheblichen, da präpotenten und vorlaut großmäulig auftretenden deutschen Politikern gewissermaßen die Lufthoheit. Aber eben der Friedrich Merz ist bereit, für seine Kanzlerschaft alles über Bord zu werfen. Und jetzt lese ich da auf der letzten Seite dieser Sondierungsverständigung, dieser Sondierungsabkommen, Desinformation zurückdrängen. Die gezielte Einflussnahme auf Wahlen sowie die inzwischen alltägliche Desinformation und Fake News sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, ihre Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In Zeiten geopolitischer Spannungen müssen wir entschiedener denn je dagegen vorgehen. Dafür müssen wir der Digital Service Act, DSA, hat noch einen Fallfehler drin, rettet dem Akkusativ, müssen wir der Digital Service Act der EU auf nationaler Ebene konsequent durchsetzen. Also auch Friedrich Merz wird sich dafür engagieren, die Meinungsäußerungsfreiheit in Deutschland zu unterdrücken. Er wird mit diesem Kampfbegriff der Desinformation all jene Meinungen bekämpfen, die eben nicht, die er nicht hören will. Und das ist eine Fortsetzung der linken Politik. Und das berechtigt zu größten Befürchtungen in Bezug auf diesen Kanzler, der wirklich seine Seele zu verkaufen offenbar bereit ist, wenn er denn eine hat, einfach um Kanzler zu werden. Da müssen wir in der Schweiz wirklich ebenfalls höllisch aufpassen, denn diese Forderungen werden natürlich von unseren windelweichen Anpassern, die wir leider auch haben in der Politik, die werden natürlich dann eins zu eins übernommen werden. Man wird das einfach so tolerieren, man wird das hinnehmen, der Ruf nach einer Bekämpfung, nach einer staatlichen Bekämpfung von angeblicher Desinformation, der wird lauter werden. Dabei stehen ja die größten Fake News Fabriken auch in der Schweiz, im Bundeshaus. Ich meine, niemand neben der Politik hat so viele Desinformationen und Fake News verbreitet in der Schweiz, eben wie unsere offiziellen Behörden und Institutionen. Ich denke zurück an die Klimathematik, ich denke zurück an die ganze Corona-Zeit, wo man ja allmählich gemerkt hat, dass man übers Ziel ganz massiv hinausgeschossen hat, und natürlich auch in der ganzen Ukraine-Frage, wo sich unsere Bundesräte in den Fanclub des ukrainischen Präsidenten eingegliedert haben, um mit ihm dann auch noch zu demonstrieren. Vollkommene Preisgabe der schweizerischen Neutralität, zumindest mental, wenn auch nicht rechtlich. Politisch hat man das aus der Kraft gesetzt, ist zur Kriegspartei geworden. Eben auch aufgrund von Fake News, die man unkritisch geglaubt und weiterverbreitet hat. Fake News, dass es in diesem Krieg jetzt eben darum gehe, einen Welteroberer zu stoppen, einen neuen Hitler. Die Amerikaner jetzt mit Donald Trump sehen das viel realistischer, aber unsere Medien sind nicht bereit, sich darauf einzulassen. So viel zu den Schweizer Nachrichten bzw. zu den Nachrichten aus Schweizer Sicht. Die Bundesratswahl, sie interessiert eigentlich niemanden. Sie müsste aber interessieren, weil auch da sich eine falsche Tendenz abzeichnet, dass eben auch wieder ein Anpasserpolitiker da in dieses oberste Gremium gewählt wird, ein Euroturbo. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es enorm wichtig, dass wir uns, ich betone das, ich wiederhole das, dass wir uns nicht in diese EU-Massenpsychose hineinziehen lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich gleich wieder zurück mit Weltwoche Daily International. Bis gleich.